Also, eine Frage: Was ist Ostern? Ist in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Um was geht es überhaupt bei Ostern? Es ist nicht verwunderlich, dass unsere Gesellschaft auf diese Frage kaum mehr Antworten hat, wenn die Kinder zu Hause und auch in der Schule nichts mehr über die Bibel und ihre Botschaft hören. Das ist leider so. Was an Ostern wirklich geschah, davon berichten die vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, aus unterschiedlichen Blickwinkel, aus unterschiedlichen Perspektiven. Heute Morgen wollen wir uns mit dem Osterbericht im Markus-Evangelium auseinandersetzen. Also wir wollen schauen, aus welcher Perspektive hat Markus die Ereignisse dargestellt und was möchte er uns lehren. Verschiedene Forscher gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium das älteste Evangelium ist, das am frühesten geschrieben worden ist. Die altkirchliche Überlieferung nennt als Verfasser übereinstimmend Markus mit dem Beinamen Johannes. Er war Sohn einer gewissen Maria, in deren Haus sich die führenden Männer der Urgemeinde versammelten. Markus, also er kommt da aus einer besonderen Familie, von Markus erfahren wir zudem in der Apostelgeschichte, dass er zusammen mit Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise war. Aber da passierte irgendetwas. Dieser Markus bekam kalte Füße oder hatte irgendeine Frusterfahrung. Auf jeden Fall, er schmiss den Bettel hin und legte dem Paulus und dem Barnabas ein richtiges Osterei. Also, der ließ sie im Stich. Das war für Paulus und für Barnabas sehr schwierig. Sodass bei der zweiten Missionsreise für Paulus das nicht mehr in Frage kam, den Johannes Markus mitzunehmen. Diesen Versager, den kann ich nicht gebrauchen. Der macht es nur schwierig und kompliziert. Das war Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Also hören wir jetzt auf den Osterbericht von Johannes Markus. Ich habe den Text mitgenommen. Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns wohl den Stein vor der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch von Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Zwei irritierende Beobachtungen zu diesem Text. Diese Ostergeschichte endet alles andere als österlich und freudig. Das Gegenteil davon. Da ist von Flucht, von Zittern, von Furcht, von Bestürzung, Schweigen die Rede. Also nichts von Freude. Nichts von Jubel. Das irritiert an dieser Ostergeschichte. Dieser frustrierende, das ist das zweite Beobachtung, dieser frustrierende Osterbericht von Markus ist zugleich auch das Ende seines Evangeliums. Wenn wir sein Evangelium am Anfang lesen, dann beginnt es Anfang des Evangeliums. Also Markus beginnt explizit mit dem Wort Anfang. Und hier lesen wir Vers 1 bis 8, Markus 16, 1 bis 8, sein Ende. Klar, das muss ich jetzt klarstellen, der Text geht in den meisten Bibeln, die wir besitzen, ab Vers 9 bis Vers 20 noch weiter, bevor dann der Schluss des Evangeliums kommt. Doch diese Texteinheit von Vers 9 bis Vers 20 hat Markus nicht geschrieben, sondern ist ein Zusatz, der später hinzugekommen ist. Tut mir leid, dieser Schluss ab Vers 9 bis Vers 20 ist nicht original von Markus geschrieben worden. Gehört eigentlich nicht da in die Bibel. Wegen dem ist die Bibel trotzdem glaubwürdig. Und diejenigen, die den Schluss hinzugefügt haben, die waren auch geistinspiriert. Also keine Panik. Aber ursprünglich hat Markus sein Evangelium mit Vers 8 beendet. Übrigens, in den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium eben auch bei Vers 8. Also ich habe diese Erkenntnis aus dem Quellenmaterial. Die ältesten Textzeugen kennen Vers 9 bis 20 nicht. Auch die frühesten Kirchenväter erwähnen in ihren Kommentaren nichts über die Verse 9 bis 20 mit keiner Silbe. Das war nicht existent am Anfang. Darum ist es jetzt verständlich und auch nachvollziehbar, dass spätere Abschreiber das Markus-Evangelium mit einem eigenen Schlussbericht noch ergänzten. Es kann ja nicht sein, dass dieses Evangelium, das klar explizit mit einem Anfang begann, ohne klares Ende endet. So unösterlich, irgendwie so negativ, so mit negativer Begleitmusik abschließt. Das hat ja nichts mit Ostern zu tun. Mit einem so völlig offenen Ende wird doch der Leser da wie stehen gelassen. So kannst du doch deine Geschichte nicht fertig machen, Markus. Es kann doch nicht sein, dass der Leser am Schluss des Evangeliums, wo ja auch gute Nachricht heißt, hören muss, dass diejenigen, die beauftragt wurden, die Auferstehungsbotschaft zu verkündigen, aus Angst das unterließen. Die haben es nicht verkündigt. Kann ja nicht sein, dass so das Evangelium aufhört. Hey, da fehlt noch etwas. Trotz all dieser Bedenken müssen wir nach der Absicht von Markus fragen, der sein Evangelium genau so und nicht anders beendet hat. Natürlich wusste Markus, wie auch alle Christen in der Urgemeinde, dass die Frauen später die Auferstehungsbotschaft schon noch verkündigt hatten. Doch für Markus war es wichtig festzuhalten, wie die Frauen zuerst auf die Auferstehungsbotschaft und den Auftrag zur Verkündigung reagiert hatten. Darum fragen wir, was Markus seinen Lesern und damit auch uns mit seinem Osterbericht sagen wollte. Ein erstes. Das Osterereignis zeigt, wer wir sind. Die drei Frauen am Ostertag im Osterbericht von Markus zeigen, dass sie alles andere als eine gute Figur gemacht haben. Die haben versagt. Trotz guter Absicht haben die alles falsch gemacht. Beispiel, für die Salbung des Leibes, die kamen ja, die Frauen wollten den Leichnam von Jesus salben, für diese Salbung war der Zug schon längst abgefahren. Über den richtigen Zeitpunkt der Salbung hat Markus in Kapitel 14, Vers 8 geschrieben, wie eine unbekannte Frau Jesus während eines Essens im Hause eines Simons in Bethanien mit kostbarem Öl salbte. Und Jesus kommentierte diese Handlung eindeutig als erfolgte Totensalbung. Er sagt, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Das ist geschehen. Im Voraus. Schon passiert. Die drei Frauen bemühten sich da umsonst. Oder ein anderes Beispiel, auch in diesem Osterbericht zeigt uns das, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Wer wird uns diesen großen Stein wegwälzen? Wie können wir den Leichnam Jesu salben, wenn dieser Stein davor ist? Ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber vor allem das Versagen. Wie sie reagiert haben auf den Engel und auf die Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er auf sie wartet, einen Verabredungspunkt abgemacht hat in Galiläa. Hey, geht dorthin und dort werdet ihr ihn treffen. Welch eine Hoffnung, welch eine Botschaft, Jesus lebt. Welch eine Botschaft, dass ich dass meinen Freunden sagen kann, hey, wir sind verabredet mit dem Auferstandenen. Aber was haben wir gelesen? Angst, Furcht, Schweigen, nichts geschah. Also, Markus stellt die Frauen als Versagerinnen hin. Nun können wir Männer natürlich sagen unter uns, so unter uns gesagt, das ist halt schon ein wenig typisch. So sind halt die Frauen, die verlieren schnell mal die Nerven und dann werden sie emotional und dann ist es einfach gelaufen, oder? Sorry, das ist halt ein bisschen so. Dann hat man die Probleme. Die Frauen sind nun mal halt das schwächere Geschlecht. Nun, wer das Markus-Evangelium als Ganzes liest, wird feststellen müssen, dass die Männer überhaupt nicht besser davon kommen. Im Gegenteil. Habt ihr gewusst, Markus hat in seinem Evangelium eine Männergeschichte geschrieben und eine Frauengeschichte. Für die Männergeschichte brauchte er ganze 14 Kapitel. Wohlverstanden. Für die Frau nur das Kapitel 16. Für die Männer 14 Kapitel, angefangen von Galiläa, wie Jesus eine Gruppe von Männern zu seinen Jüngern berief, wie die Männer ihm dienten, wie sie ihn schlussendlich nach Jerusalem begleitet hatten. In all diesen Kapiteln erwähnt Markus in keiner Silbe etwas von einer Frau. Ist klar, er hat den Fokus auf die Männer gerichtet. Und wie endete diese Männergeschichte? Die größte Katastrophe. Total feige verließen alle Männer Jesus in seiner schwersten Stunde. Und in diese schwerste Stunde wird dann in Kapitel 15 beschrieben, die Verurteilung, die Verspottung, die Kreuzigung und die Grablegung. Dann beginnt im Kapitel 16 die Frauengeschichte. Braucht Markus nur ein Kapitel. Das ist ein Trost für die Frauen. Also die Männer sind vielleicht doch etwas komplizierter. Im Gegensatz zu den Frauen, oder anders gesagt, im Gegensatz zu den Männern verließen die Frauen Jesus nicht. Als er durch das Schwerste ging, als er gekreuzigt und beerdigt wurde. Sie hielten sich zu Jesus bis zu seinem Tode. Doch eben, wie wir von Markus gehört haben, leider scheiterten sie dann am Tag seiner Auferstehung. Statt im Glauben zu handeln, reagierten sie mit Furcht und unterließen es, die Auferstehungsbotschaft zu verkündigen. Und dieses Versagen hält ein Markus fest, der selbst versagt hatte. hält an Markus fest, der selbst Paulus und Barnabas auf ihrer Missionsreise kläglich im Stich gelassen hat. Wisst ihr, genau das gefällt mir an der Bibel. Sie malt nicht schön, was nicht schön ist. Sie macht nicht auf scheinheilig, wo nichts heilig ist. Sie schweigt nicht darüber, was nicht sein darf. Die Bibel ist knallehrlich. Das gefällt mir. Die Bibel redet kaum von besonders frommen Menschen und ihren Erfolgen. Wir haben mehr Stories von Misserfolgen in der Bibel. Könnt ihr mal nachschauen. Die Bibel redet von Menschen wie du und ich, von Menschen, die gestrauchelt sind. Menschen mit ihren Brüchen, die versagt haben, die schuldig geworden sind. Die Bibel hilft dem Leser, sich mit diesen Gestalten auseinanderzusetzen, sich zu identifizieren. Markus hält uns mit seinem Osterbericht einen Spiegel vor, wo wir uns fragen müssen, wo oder wie stehst du, wie stehen wir in unserer Beziehung zu Jesus? Egal, wie oft du versagt hast, egal, wie schwerwiegend deine Schuld ist, die Osterbotschaft richtet sich an dich. Ostern ist die Botschaft an die Versager, ist die Botschaft an die Gescheiterten. Ostern ist die Botschaft an die Verzweifelten, an die Hoffnungslosen, an die Schwachen, an die Trauernden. Das führt mich zum zweiten Punkt. Das Osterereignis ermöglicht uns, aufzustehen und neu anzufangen. Das ist Ostern. Ermöglicht uns, aufzustehen und neu anzufangen. Es ist interessant, noch vor seinem Sterben ließ Jesus die Männer wissen, dass sich alle an ihm versündigen werden. Eigentlich war dieses Versagen, hat Jesus schon gewusst. Also Jesus ist da gar nicht überrascht. Er weiß es im Voraus, dass seine Leute versagen. Er hat es ihnen gesagt. Im Hinblick auf seinen Tod erinnerte sie an eine prophetische Aussage von Zacharia, dass Gott den guten Hirten der Schafe schlagen wird und alle Schafe zerstreut werden. Hat er vorausgesagt. Und Jesus ließ sie auch wissen, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Kapitel 14, Vers 28. Ich habe mich da schon gefragt, hey, da hat Jesus zu den Jüngern so klar im Voraus geredet. Aber die haben sich gecheckt. Ich frage mich manchmal, hey, haben wir alles gecheckt, was Jesus da zu uns gesagt hat in seinem Wort? Es gibt offenbar Worte, die wir einfach ausblenden, wenn wir die Bibel lesen. Wir hören das, was wir gerne hören wollen, und das andere hören wir wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, das war da bei den Jüngern so. Die haben sich begriffen, das ging nicht hinein. Und dann machte Jesus eben den Männern ein Versprechen, dass sie alle trotz Versagen wieder zu ihm zurückkommen dürfen. Hat er ganz klar gemacht, vorausgesagt, und in Galiläa, dort gibt's ein Wiedertreffen. Dort beginnt ein Neuanfang. Hey, dort dürft ihr wieder durchstarten. Dort habe ich mit euch abgemacht. Und ebenso auch die Frauen sind da willkommen. Die Frauen beim leeren Grab, vom Engel vernahmen sie, dass auch sie zusammen mit den Männern, die versagt haben, kläglich, allen voran Petrus, dass auch sie eingeladen sind, zurückzukommen nach Galiläa, dort, um Jesus zu begegnen, mit ihm einen Neuanfang zu machen. Ist interessant, Galiläa, ich habe mich gefragt, ja, warum Galiläa? Jesus erwartete seine Jünger, vor allem Petrus, den größten Versager, mit all den Frauen in Galiläa, nicht umsonst. Galiläa war ein kleiner Landfleck in der Region vom See Genezareth, dort in Galiläa, nahm alles seinen Anfang mit Jesus. Dort in Galiläa begann Jesus das Evangelium zu verkündigen. Und dort in Galiläa begann Jesus seine Jünger in seine Nachfolge zu rufen. Hey, dort in Galiläa geschah etwas mit ihrem Leben. Bekam ihr Leben eine neue Perspektive, einen neuen Lebenssinn, ein neues Ziel. Kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dieser Ruf hat sie in Galiläa erreicht. Galiläa steht für die Berufung Gottes. Und dort knüpft Jesus wieder an. Hey, wenn du berufen bist, da kannst du noch so versagen. Diese Berufung Gottes, die zählt, die steht fest. Und weil Gott dich berufen hat, darfst du zurückkommen. Auf dieser Grundlage, da holt Jesus seine Versagerschar zurück. Hey, ich habe euch berufen. Jesus rief sie zurück an den Ort, wo sie die meiste Zeit mit ihm zusammen waren, ihn erlebt hatten, in seiner Liebe. Zurück zur Liebe. Wo sie ihn erlebt haben in seinem Wirken. Wo sie ihn erlebt haben auch in seiner Geduld. In seiner Verkündigung, in seinen Unterweisungen, in langen Fußmärschen, in den öffentlichen Auftritten, in der Abgeschiedenheit, wo sie ihn erlebt haben auch beim Beten. Wo sie ihn erlebt haben auch beim Regenerieren. Beim Relaxen, beim gemeinsamen Essen und Schlafen, dort holt er sie zurück. Dort, weil er es angefangen hat. In einem Interview mit dem Altbundesrat Pascal Gouchbain gab der Magistrat auf die Frage, was seinen Glauben an Gott stärkt, eine ganz interessante Antwort. Er sagte eben auf die Frage, was stärkt ihren Glauben? Ich zitiere, ich mache das jetzt nicht in Französisch-Deutsch. Studium und das Leben. Ich glaube, dass das Christentum seine Kraft aus Ostern hat, aus der Auferstehung. Das bedeutet auch, dass man als Christ jeden Tag neu anfangen kann. Auch wenn es Enttäuschungen gab, man kann immer wieder neu anfangen. Es gibt immer eine Zukunft, auch wenn man alt ist, krank ist, dumm ist, im Gefängnis ist, sogar wenn man Bundesrat ist. Es gibt immer eine positive Zukunft. Das ist vielleicht der beste Beitrag des Christentums für die Menschen. Kann man nur Amen sagen. Hey, der Mann hat was begriffen, was Ostern heißt. Hey, es gibt eine Zukunft. Hey, du kannst neu anfangen. Du darfst wieder aufstehen. Der Auferstandene lebt. Der Auferstandene ruft. Er hat sich mit dir verabredet. Er wartet auf dich. Hey, das ist so eine Botschaft. Darum bewege ich mich und darum lebe ich immer noch im Glauben an Jesus. Schon über 30 Jahre. Bei mir gab es viele Hoch und Tiefs, weil Jesus treu ist, weil er lebt, weil er auferstanden ist, diene ich ihm noch. Das ist wirklich eine totale Gnade. Die Osterbotschaft ist eine Botschaft an die Versager, dass Jesus lebt, dass er sie nicht aufgegeben hat, sondern dass er mit ihnen neu anfangen möchte oder weitermachen möchte. Die Osterbotschaft ist eine Botschaft an alle, die resigniert haben und keinen Ausweg mehr sehen. Es gibt schon solche Situationen, wo dir irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo die Decke zusammenfällt, wo du irgendwo keine Hoffnung mehr siehst, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Ostern ist die Botschaft, dass Jesus diesen Ausweg ist. Und diesen Ausweg hat. Jesus macht Veränderung möglich, indem er Neues schafft. Er schafft einen Weg dort, wo es keinen Weg gibt. Durch das Meer. Wenn es sein muss. Durch das Wasser. Oder wenn es sein muss, durchs Feuer. Jesus geht nicht weiter, wenn wir nicht mehr nachkommen. Das finde ich so gut. Kann ich mich noch erinnern, mit den kleinen Kindern gehst du spazieren und dann bleiben sie stehen bei Wasserpfützen oder fliegen um und die laufen so langsam. Als Eltern bist du immer. Schnell mal 10 Meter weiter vorne und dann rufst du, hey, komm mal endlich. Das macht Jesus nicht so. Wenn die Kinder zurückgeblieben sind, er kommt, er geht nicht weiter. Er hält gleich Schritt. Der Auferstandene wartet auf uns. Der Auferstandene führt uns aus der Enge, aus der Sackgasse unseres eigenen Versagens, unserer eigenen Niederlagen, unserer eigenen Schwachheiten heraus ins Weite. Das ist für mich immer wieder eine enorm ermutigende Erfahrung. Jesus führt aus der Enge hinaus ins Weite. Und weil Jesus auferstanden ist und lebt, gibt es in deiner Situation, egal wie hoffnungslos sie auch scheinen mag, Hoffnung. Wir haben vorher gesungen in einem Lied, wenn ich nicht mehr weiter mag, stimme ich dir ein Loblied an. Das ist es. Hey, wenn du nicht mehr weiter magst, stimme ein Loblied an. Ich habe dir da einen Vers mitgebracht aus Psalm 66, Vers 20. Da steht, gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. Das ist der Grund, warum du Gott wieder neu loben kannst, ihn ehren kannst, ihn anbeten kannst, weil er dein Gebet nicht verworfen hat. Und weil er seine Gnade nicht von dir zurückgezogen hat. Darum, wenn du nicht mehr weitermachst, stimm ein Loblied an. Weil Jesus auferstanden ist, hast du mit ihm und bei ihm Zukunft. Auch wenn dir die Zukunft noch nicht klar vor Augen steht. Das Osterereignis ermöglicht uns, aufzustehen. Und neu anzufangen. Damit verbunden ein letzter Punkt. Das Ostereignis stellt uns in die Entscheidung. Wie schon darauf hingewiesen, findet die Auferstehungsbotschaft bei Markus ein abruptes Ende, so dass man eigentlich sagen muss, hey Markus, du hast das Ende verpasst. Wo ist das Ende? Man kann wirklich nicht von einem Ende sprechen, denn der Ausgang der Geschichte ist für den Leser da völlig offen. Markus hat ein offenes Ende. Ist kein Ende, ist offen. Es ist so, wie ich das in einem Kommentar, in einem exegetischen Kommentar gelesen habe, dass, was die Frauen am oder vielmehr im leeren Grab erlebt haben, kann nur die Einleitung zu etwas weiterem bedeutenderem Sein. Der hat's erfasst. Es scheint, dass Markus sein Evangelium, dem er bewusst und explizit einen Anfang gab, auch bewusst nicht zu Ende geschrieben hat. Mit der Absicht, uns Leser, du und ich, in die Entscheidung zu rufen. Mit anderen Worten, wir, du und ich entscheiden darüber, wie wir dieses Evangelium zu Ende schreiben. Du und ich sind gerufen, dieses Ende zu schreiben, des Evangeliums. Du und ich entscheiden darüber, wie es zu Ende geht. Das Markus-Evangelium ist der Anfang des Evangeliums. Die Fortsetzung dieses Evangeliums ist unsere Geschichte, ist deine Geschichte. Die Frage ist nun, wie reagieren wir auf diese unvollendete Ostergeschichte von Markus? Was mache ich aus meinem Leben angesichts der Tatsache, dass das Grab leer ist? Was mache ich mit der Botschaft des Engels, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Was mache ich mit dieser Botschaft? Wie gehe ich mit meinem Versagen um? Wie gehe ich mit meinen Niederlagen um? Wie gehe ich vielleicht mit meiner Enttäuschung um? Wie reagiere ich angesichts der Tatsache, dass Jesus hier in diesem Osterbericht seinen Jüngern zugesagt hat, dass er vorausgeht und dass er auf uns, auf mich, auf dich wartet? Was mache ich mit der Tatsache, dass ich aufstehen kann, neu anfangen kann, dass ich zurückkehren darf nach Galiläa, um dem Auferstandenen zu begegnen? Was mache ich mit der Tatsache, dass Jesus mich neu in seinen Dienst rufen will? Was mache ich mit der Tatsache, dass er seine Berufung festmachen möchte mit mir? Eine Berufung, die feststeht und die geschehen ist, wo ich mich eigentlich gar noch nicht groß entscheiden konnte. Das Osterereignis stellt uns in die Entscheidung, dass wir uns im Glauben aufmachen dürfen und den Ort Galiläa entweder erstmalig oder zum wiederholten Male besuchen können, wo Jesus uns in seiner Liebe begegnen möchte, wo Jesus uns neu wieder aufrichten möchte, aufnehmen möchte, uns seine Vergebung und seinen Frieden zusprechen möchte. Das Osterereignis ruft uns zurück an den Anfang des Evangeliums und ruft uns zurück in unsere Berufung. Komm, folge mir nach. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Ich möchte durch dich andere Menschen segnen, dass sie das Heil in Jesus finden. Das Osterereignis fordert uns persönlich heraus, das eigene Leben erstmalig oder aufs Neue dem Auferstandenen hinzugeben. Nochmals, du und ich, wir schreiben das Markus-Evangelium zu Ende. Wir entscheiden, wie die Geschichte ausgeht. Wir möchten jetzt zusammen beten. Ich weiß nicht, das ist vielleicht hart, macht ihr das nicht so, das mache ich eigentlich sonst auch nicht, aber bei euch mache ich das jetzt mal. Ich möchte alle einladen, jetzt im Moment einige paar Minuten Stille, und ich möchte einladen zum Gebet. Ich möchte ermutigen, jeder darf jetzt einfach das Jesus sagen, was er auf dem Herzen hat. Wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen. Mit dem, was uns bedrückt, mit Freude, mit Sorgen, mit Leid. Jesus ruft uns. Es ist Ostern. Er möchte uns neu zu sich nehmen. Zwei, drei Minuten und ich bete dann am Schluss. Ist das okay? Gut. Ja, lieber Herr, wir danken dir für den Osterbericht, dein Wort. Wir danken dir, dass du uns zurückrufst zu dir. Herr, und dabei dürfen wir kommen, so wie wir sind, mit unseren Niederlagen, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Zweifeln, mit unserem Kleinglauben, sogar mit unserem Unglauben. Wir danken dir, dass du den Grund gelegt hast, am Kreuz, wo du für uns restlos alles gezahlt hast. Der Schuldbrief ist zerrissen. Wir müssen dir nicht irgendeine Gegenleistung bringen. Wir müssen nicht irgendetwas wieder gut machen von unserer Seite her. Es gibt kein Opfer mehr. Es gibt Vergebung. Es ist geschenkt von dir. Danke vielmals, dass es Karfreitag geworden ist, dass du dein Leben gegeben hast. Ganz. Danke, dass es Ostern geworden ist. Herr, dass du lebst in alle Ewigkeit. Und weil du lebst, dürfen wir leben. Weil du lebst, dürfen wir das Leben haben bei dir. Danke, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge. Herr, und auch wenn wir versagt haben, du bist der, der uns in dir stark macht. Wir müssen es nicht können. Du willst es in uns tun. Hilf uns, es neu wieder zu fassen im Glauben. Hilf uns, neu zu sehen, was du für uns da hast. Herr, wir wollen unsere Leben dir geben. Du sollst sie können brauchen, du sollst durch uns können wirken, du sollst durch uns können segnen. Herr, wir vertrauen uns dir an. Danke vielmals. Du bist treu. Du kommst mit uns zum Ziel. Danke vielmals.